Guten Morgen. Ich freue mich, dass es auch geht, wenn manches fehlt, zum Beispiel das Klavier. Also auch das ist zwar eine Bereicherung, aber ich finde es schön, wenn die Gemeinde es trotzdem schafft. Schön zu singen, ja? Das letzte Mal, als wir hier waren, hat der Strom gefehlt. Aber das macht nichts, ja. Wir sind da flexibel. Ja, Gott schenkt den Sieg aus seiner Kraft. Aber bevor dass wir beginnen, möchte ich noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich möchte dich bitten, dass du uns frei machst durch dein kostbares Blut, ja, was wir schon gehört haben und gesungen haben. Und dass wir wirklich offene Herzen haben heute Morgen. Wir wollen dich loben und preisen dafür. Amen. Nun, Gott schenkt den Sieg aus seiner Kraft. Und wir können im Buch der Richter, darum geht es heute, eine wichtige Wahrheit erkennen, nämlich, und diese Wahrheit, die gilt für alle Nationen, für alle. Ja. Und diese Wahrheit besteht darin, dass ein Volk nicht über einen längeren Zeitraum leben kann, oder gedeihen kann, wenn es dem Götzendienst verfallen ist. Ja? Wenn dem so ist, geht ein Volk früher oder später zugrunde. Und ich meine, das können wir in der Weltgeschichte schauen. Ja? Das Auf und Ab. Und diese Entwicklung können wir auch in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft beobachten. Wenn ich nur denke, und vielleicht habt ihr es auch gesehen, die Eröffnungsfeier von der Olympiade, ja, was da abgegangen ist, ja, bei diesem Vorspann, furchtbar. Da kann man nur sagen, es ist der Anfang vom Ende einer Kultur, wenn sie beginnt, ihre eigenen Werte so mit den Füßen zu treten, wie es bei dieser Olympiade geschehen ist, ja. Das finde ich sehr, sehr schlimm, ja, aber es zeigt eben, wo wir stehen, ja, wo wir stehen. Nun, wir halten fest und wir werden es auch im Wort Gottes immer wieder erkennen können, dass Gott ein Volk strafen kann, dass er es aber auch erretten kann oder er kann sich einem Volk erbarmen. Und das können wir sehr gut im Buch der Richter beobachten. Nun, also wenn die Israeliten ihren Gott verließen und den Götzen nachhingen, kamen sie unter Fremdherrschaft. Dann begannen sie zu Gott zu schreien. Gott hörte ihr Schreien und er rettete sie durch seine auserwählten Werkzeuge, die Richter. Und dies war ein Prozess, den wir durch das ganze Buch der Richter beobachten können. Wir haben hier eine Grafik, ja, also immer ein guter Anfang, ja, eine traurige Entwicklung, das geht, dann ging es nach dem Beginn ein wenig gerade, normal, und dann ging es runter, ja, und am Ende stand Gericht, oder? Und dann begann der ganze Kreislauf von neuem. Eigentlich sehr traurig, ja, aber so war das, ja. Und ich meine, wir haben diese kurzen Abläufe heute in der Weltgeschichte nicht mehr, aber wir sehen, dass eben eine Kultur zu Ende geht, wenn sie ihre eigenen Werte mit Füßen tritt. Und vor allem, wenn wir an das christliche Abendland denken, an den christlichen Westen, ja, der so seine eigene, sagen wir, dass es ihm gut geht, ja, der Wohlstand, der ja vom Christentum herkommt, so mit Füßen tritt. Ja. Und dann entdecken wir auch beim Lesen des Richterbuches, dass es keine großen Männer gibt dort, sondern es sind alles Werkzeuge, wie der Herr aussucht, egal ob groß oder klein, ja, schwach oder stark, Mann oder Frau. Es geht hier um ein wichtiges geistliches Prinzip. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, Und das ist Gottes Handeln in unserer Zeit, in der Zeit der Gnade. Sonst würde vielleicht öfters mal Feuer vom Himmel fallen, ja? Aber eben, das steht noch vor uns. Nun, wir werden in diesem Buch eine Person betrachten. Es ist ein Mann, den Sie bestimmt alle kennen. Es ist Gideon. Und was von Gideon berichtet wird und wie Gott mit diesem Mann zurechtkam, zeigt uns folgende große Wahrheit auf, eben diese, die unser Thema ist: Gott schenkt den Sieg aus seiner Kraft, ja. Den Sieg in uns, für unser Leben, ja, für unseren Alltag. Denn alles, was aus Gott erzeugt, geboren ist, überwindet die Welt. Ja? Das ist wunderbar. Und dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat. Unser Glaube, unser Vertrauen, unser Festhalten, versteht ihr? Was dieser Vers ausdrückt, können wir im Leben Gideon sehen. Und dazu werden wir auf manche Punkte eingehen in seine Biografie, ja, die wir hauptsächlich in Kapitel 6 finden. Und denn es ist doch so, dass wir uns immer wieder zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden müssen. Ja. Lassen wir uns durch unseren Unglauben überwältigen, weil wir keine Glaubensperspektive mehr haben? Oder sind wir Sieger in unserem Glaubenskampf? Das sind zwei Punkte, die wir uns heute Morgen stellen müssen. Und die sich auch Gideon stellen musste. Und noch etwas ganz Wichtiges, das wir nie aus den Augen verlieren sollten, nämlich, dass der Glaube selber nicht damit zusammenhängt, ob wir etwas empfinden oder etwas Besonderes fühlen oder nicht. Versteht ihr? Das Gefühl hat nichts mit unserer Glaubensgrundlage zu tun. Das ist sehr wichtig. Und ich denke, wenn wir da manchmal mehr das trennen könnten, dann würde es uns wahrscheinlich öfters besser gehen. Ja. Denn was zieht uns herunter? Das sind unsere Gefühle. Ja. Und je mehr unsere Gefühle uns bestimmen, ja, umso mehr Probleme haben wir im Glaubensleben. Und in der Nachfolge, so ist es doch, ja. Und das kann ja eigentlich bis zu Depressionen führen, wenn man nicht wachsam ist. Und wisst ihr, unsere Glaubensgrundlage ist das Wort Gottes, ja. Das ist klar. Es ist der Fels, auf dem wir stehen, und die Geschichte von Gideon zeigt das auf. Und wisst ihr, das Erleben von Gideon soll ein Trost für uns sein, ja, wenn uns die Angst überfällt, dass unser Glaube zu schwach ist und wir am Verzagen sind. Ja. Durch die Geschichte von Gideon werden wir ermutigt, eben das Gegenteil zu glauben. Nun, der erste Punkt ist: Gott hat Geduld mit uns. Und diese Geduld, die ist über unsere Vorstellungen, ja. Nun, das Ganze begann mit Gideon, als er von Gott den Auftrag bekam, Israel aus der Gewalt der Midianiter zu befreien, ja. Und wieder einmal schrien die Israeliten zu Gott in ihrer Not und Gott hatte Erbarmen mit ihnen. Aber Gideon sah vor allem die Umstände, sich selbst als klein und schwach und einen kleinen Glauben, unscheinbar, ja, oder? Und Gott kannte ja Gideon und gab ihm die Zusicherung, dass er mit ihm sei, ja. Doch für Gideon genügte diese Zusage nicht. Versteht ihr? Er bat um ein Zeichen. Also, ja. Und was passierte? War Gott ungeduldig oder böse mit ihm? Überhaupt nicht. Und Gott gab in seiner großen Geduld ihm das Zeichen, was er wollte, indem er die von Gideon vorbereitete Speise als Opfer annahm. Versteht ihr? Und da heißt es, der Engel des Herrn streckte seinen Stab aus und berührte damit das Fleisch und das Brot. Da kam das Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Essen. Zugleich verschwand der Engel des Herrn. Nun, wunderbar. Versteht ihr? Ein Zeichen hat er bekommen. Nun, hat dieses Zeichen genügt, um Gideon alle Zweifel zu nehmen? Nein, nein. Noch immer war er am Zweifeln, als sich die ganze Situation weiterentwickelte. Ja? Das Heer Israels hat sich formiert, ja, um für den Kampf bereit zu sein. Und in dieser Situation bat Gideon nochmals um ein Zeichen, das Gott ihm in seiner Barmherzigkeit wiedergewährte. Hatte Gott nun Ungeduld mit ihm? Oder wurde er böse? Nein, überhaupt nicht. Das ist das Wunderbare, was wir nicht verstehen können, ja? Der Engel des Herrn, ich lege frisch geschorene Wolle auf den Dreschplatz. Lass doch morgen früh die Wolle vom Tau nass sein, den Boden ringsum aber trocken. Und Gott tat, was Gideon wollte. Ja? Aber immer noch hatte Gideon Zweifel. Und er bat Gott nochmals um ein Zeichen. Also, schon stark, ja? Ich denke, wir wünschten uns manchmal auch solche Zeichen, ja? Und dann sagte er, eben, lass sie trocken bleiben, um den ganzen Boden nass vom Tau sein. Und Gott ging wieder auf die Bitte Gideons ein und gewährte ihm dieses Zeichen. Also, die umgedrehte Reihenfolge. Ja, die Wolle war jetzt trocken und alles herum nass. Es ist interessant, wisst ihr, dass Gott Gideon nicht tadelte, wegen seines Unglaubens, an keiner Stelle. Sondern wir sehen, wie Gott mit der Unzulänglichkeit Gideons Erbarmen hatte. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Gideon hätte die Möglichkeit gehabt, allein auf Gottes Verheißung zu vertrauen. Wunderbar. Und hätte es keine Zeichen gebraucht. Aber Gideon brauchte zusätzlich Mut und Gott in seiner Gnade machte ihm Mut. Versteht ihr? Und wir dürfen nie vergessen, so sieht uns auch der Herr, ja, in unserem Alltag. Und dies gibt uns doch Trost, wenn wir manchmal am Verzagen sind, wenn wir Gott mit der Unzulänglichkeit Gideons fertig wurde, so wird er auch mit unserer Unzulänglichkeit fertig. Ja. Und Unzulänglichkeit haben wir alle. Der eine mehr, der andere weniger, ja, aber wir kämpfen doch alle damit. Und Gott wird das Werk, das er mit uns angefangen hat, auch zu Ende führen. Und das hat er auch bei Gideon uns vorgeschattet, vorgezeigt. Nun, und die Geschichte geht weiter. Das Heer Israel stellte 32.000 Mann dar, ja. Der Herr aber sagte, dass ihm dieses Heer zu groß ist. Ja, Gott will diesem Heer von 32.000 Mann nicht den Sieg schenken, damit Israel nicht sagen kann, dass der Sieg aus ihrer eigenen Kraft käme. Ja. Und dann heißt es weiter, ruft deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. So verkleinerte Gideon das Heer auf 22.000 Mann, also die Machten kehrt, ja, und 10.000 blieben zurück. Also wurde das Heer schon viel, viel kleiner, ja. Und das war ja vielleicht nicht gerade das, was Gideon erwartet hatte. Wir sehen also in diesem Prozess, wie Gott den Glauben von Gideon prüfte, indem er zu den 32.000 Freiwilligen Nein sagte. Sie sind mir zu viel. Der Läuterungsprozess ging weiter. Das ist uns alle bekannt, was dann geschah. Ja. Und schlussendlich blieben eben nur 300 Mann übrig. Ja. Und hier bewahrheitet sich, was Gott eben sagte. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Nicht durch unsere eigenen Anstrengungen, sondern durch meinen Geist. Das ist eben der Unterschied, ja. Nun, wie Gideon wohl mit dieser Situation umging, als er von dem Heer mit 32.000 Mann nur noch 300 übrig blieben? Kam er in eine Krise? Wurde es ihm zu einer Anfechtung? Ich denke schon. Und auch wir kommen in Anfechtungen, wo unser Glaube geprüft wird. Ja? Wie wichtig ist da, dass wir eben eine klare Blickrichtung haben und uns auf den Herrn und sein Wort verlassen. Und vergessen wir nie, dass durch die Schwierigkeit, die wir haben, Gott ja unseren Glauben stärken will. Und genauso wurde Gideon geprüft. Gott sagte, nein, diese 32.000 Männer sind mir zu viel. Und der Herr erklärte Gideon, warum er dies nicht wollte. Damit kein Israelit sagen kann, dass sie aus eigener Kraft die Midianiter besiegt hätten. Und übrigens, ein warnendes Beispiel haben wir in König Usia. Ja, in 2. Chronik, Kapitel 26, das tun wir jetzt nicht nachschlagen. Ja. Aber wir wissen, Gott stand bei ihm und segnete Usia im erfolgreichen Kampf gegen die Philister und die Ammoniter. Und König Usia war ein Segen für das ganze Volk. Bis zu dem Moment, wo er sich auf der Höhe seiner Macht in seinem Herzen überhob. Ja? Dadurch griff er in ein Amt ein, das ihm nicht zustand. Er ging in den Tempel am Räucherwerk, um Räucherwerk zu verbrennen, was nur die Aufgabe der Priester war, und dann wurde er aussätzig. Nun, Gott steht auch uns bei und lasst uns darüber wachen, dass wir uns in unserem Herzen nicht überheben. Denn, wisst ihr, in unserem Glaubensleben soll es ja ganz anders sein. Wenn wir unsere eigenen Schwächen kennen, ja, soll ja dies uns zu dieser Erkenntnis bringen, dass wir eben absolut von der Abhängigkeit Gottes praktisch abhängig sind. Wir können nichts anderes, ja. Gott muss uns beistehen, ja. Wir sollen unsere eigenen Schwächen erkennen. Das ist ja richtig. Damit wir eben Gott suchen, die Hilfe Gottes für unser Leben, für unseren Alltag. Und auch Paulus erkannte dies sehr genau und hat das folgendermaßen ausgedrückt. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Versteht ihr? Und Paulus erkannte, dass in seiner Schwachheit Gott wirken konnte. Und auch bei uns ist es so, dass immer dann, wenn uns unsere Schwachheit und Begrenztheit bewusst wird, sich Gott doch in seiner Schwachheit offenbaren kann. Also wir sehen, so wie Gott mit Gideon Geduld hatte, so hat der Herr auch mit uns, mit unserem Leben Geduld mit uns. Ja. Sie wird nie zu Ende gehen. Ja. Nun, zweitens, Gott stärkt unseren Glauben. Er lässt uns also nicht so, wie wir sind. Ja. Nun, also, es heißt dann weiter, Gott schickt also einen großen Teil des Heeres nach Hause. Ja? Alle, die Furcht hatten, sollten umkehren. Und Gideon tat dasselbe, was auch einst Mose angeordnet hatte, nämlich genau dasselbe. Ja? Das, was sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der soll nach Hause zurückkehren. Warum? Ja, warum? Damit sie nicht das Herz der anderen verzagt mache. Ja. Und damals kehrten die Israeliten, viele, zurück zu ihren Häusern. Nun, wisst ihr, Furcht ist ansteckend. Und so manche können durch die Furcht der anderen verzagt werden. Ja? Also wenn wir beständig negativ reden, ja, und alles ist nur am Boden und alles ist nur schlecht, ja, und wir finden nichts mehr Gutes an der Gemeinde, da müssen wir im Klaren sein, dass wir andere mitziehen. Und das geht nicht, ja. Das geht nicht, versteht ihr? Das können wir uns gar nicht leisten in diesem Kampf, in dem wir stehen. Furcht und Glaube, liebe Geschwister, harmonieren nicht zusammen. Denn entweder wird die Furcht unser Leben dominieren mit all ihren negativen Seiten oder der Glaube. Der Glaube an den Herrn. Der Glaube hat auch mit Liebe zu tun, denn wenn Jesus unser Leben regiert, ja, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Ja. Und der Glaube hat auch mit Gewissheit zu tun. Denn im Hebräerbrief werden die Gläubigen aufgefordert, mit der Gewissheit des Glaubens in seine Gegenwart zu treten. Mit der Gewissheit. Wir können, wir dürfen. Ja. Das Blut Jesu hat uns reingemacht. Versteht ihr? Aber eben, Furcht und Glaube. Furcht kann ansteckend sein. Im negativen Sinn, der Glaube kann ansteckend sein. Im positiven Sinn. Gut, wie wir schon gesehen haben, also von den 32.000 Mann blieben nur 300 übrig, ja, und dies war der Wille Gottes. Und dies zeigt uns, dass Äußere für Gott nicht wichtig ist, das Mächtige und das Starke, ja. Und ein wunderbarer Vers sagt ja, auch für den Herrn ist es ja keine Schwierigkeit zu helfen. Sei es durch viele oder durch wenige. Sind unsere Probleme groß oder sind sie klein? Das spielt keine Rolle für den Herrn. Er ist mächtig über alles. Und der Herr steht über allem. Er ist nicht an Umstände gebunden. Er kann durch viel oder wenig helfen. Äußeres ist für den Herrn nicht entscheidend. Ob wir viel oder wenig Gaben haben, ob wir gut oder wenig gut reden können, ob wir Organisationstalent haben oder nicht, oder ob wir eine Aufgabe im Vordergrund haben oder im Hintergrund. Nein, wisst ihr, wichtig ist, dass der Herr seinen Willen in unserem Leben ausführen kann. Um das geht es. Und im Kleinen, wie im Großen, kommt es doch immer auf die Motivation unseres Herzens an. Und die sieht der Herr. Und auch die Zahlen sind für den Herrn nicht wichtig. Ja? Ob es eine große Gemeinde ist oder eine kleine Gruppe, das spielt keine Rolle. Versteht ihr? Das sind alles für uns nur äußere Dinge. Und der Herr steht darüber. Nun, zurück zu Gideon. Ja? Und wir sind ja bei dem Punkt, dass Gott unseren Glauben stärkt. Gideon war nun also mit 300 Mann übrig geblieben. Und mit diesen sollte er das Heer der Midianiter angreifen. Allerdings, und das Interessante ist, dass Gideon immer noch nicht frei war von der Furcht. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Nach drei Zeichen, da sehen wir aber auch, dass Zeichen auch ihre Begrenzungen haben. Ja? Ja, wir dürfen uns nicht irren, dass die Leute, die früher im Alten Testament gelebt haben, es leichter hatten, weil sie Zeichen gesehen haben. So war das nicht, ja. Und bei Gideon war es auch nicht so. Nun, er hat ja dreimal das erfahren, das Feuer aus dem Felsen, das feuchte Wollvlies und das trockene Wollvlies, ja. Also nach all diesen Ermutigungen hätte man ja denken können, dass Gideon nun für den Kampf gegen die Midianiter vorbereitet wäre, ja. Aber dies war eben nicht der Fall. Er forderte noch ein viertes Zeichen. Und auf das kommen wir gleich nochmals zurück. Nun aber die Frage an uns. Haben wir manchmal nicht auch solche Probleme? Klar, in unserem Glaubensleben. Und wünschen manchmal auch ein Zeichen. Ja. Es kann ja sein, dass der Herr in seiner Gnade das manchmal zwischendurch uns gibt. Aber das ist nicht immer das Wichtige, ja. Können wir sagen, dass unser Glaube immer stark ist oder eben oft gerade das Gegenteil? Wenn wir auf Gideon blicken, wo Gott mit ihm Geduld hatte, dann sollte uns das dankbar machen und erkennen lassen, dass Gott auch uns versteht. Auch in unseren Problemen, ja. Er wendet sich nicht von uns ab, versteht ihr? Wenn wir versagen oder wenn es uns an Weisheit mangelt, oder an Glauben mangelt. Im Gegenteil, wir dürfen ihn sogar um Weisheit bitten, wenn es uns daran mangelt, ja. Der Jakobusbrief spricht da ganz klar darüber. Gott will uns aber eben Sieg im Alltag geben. Denn das Überwinden können wir nicht aus unserer eigenen Kraft. Das geht nicht. Sondern allein vom Wort Gottes, das unser Leben immer mehr bestimmen sollte. Von da kommt der Sieg. Ja, von da kommt der Sieg. Jesus Christus ist unser Hohepriester und er weiß um unsere Schwächen und versteht uns und er weiß genau, was wir brauchen und wo der Schuh drückt. Und der Herr hat es immer in seinem Blickfeld, dass wir eben nur Staub sind. Versteht ihr? Wir sind noch nicht in der Ewigkeit, wo wir vollkommen sind. Wir gehen darauf hin, ja? Nun, und so hatte Gott mit Gideon immer noch Geduld. Und der Herr sieht, dass Gideon immer noch mit der Angst zu kämpfen hatte. Und nun bekommt Gideon nochmals eine Ermutigung, um Gottes Absicht ausführen zu können. Also wisst ihr, Gideon war kein gewaltiger Held. Es erstaunt uns, wie schwach er war. Ein Mensch wie wir. Gideon trug den Sieg davon, weil er Gott glaubte. Nicht an sich. Und wenn wir Hebräer 11 aufschlagen, dann sehen wir, dass die Glaubenshelden ja alles gewöhnliche Menschen waren, die trotz all ihren Fehlern ja den Sieg durch den Glauben errungen haben, weil sie an den Verheißungen Gottes festhielten. Ja, mit all ihrer Schwachheit. Und letztens hatte ich eine Predigt gehört von einem, der die ganze Liste aufgezählt hat, der Fehler, die diese Glaubenshelden hatten. Das war schon bedrückend, ja. Und dennoch sind sie im Hebräerbrief aufgelistet, ja. Ja. Und wunderbar drückt aus der Hebräerbrief diese Wahrheit aus. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Ja? Im Vertrauen zeigt sich schon jetzt, was man noch nicht sieht. Ja? Ja, wir sehen die Ewigkeit noch nicht. Wir tragen sie im Herzen. Wir glauben, wir haben die Verheißungen. Ja? Aber der Glaube ist der tragende Grund. Oder die andere Übersetzung sagt, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ja, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also besser kann man das gar nicht ausdrücken. Ja. Denn der Glaube an Gott lässt die Dinge, auf die wir hoffen, real und wirklich erscheinen, so als ob wir sie schon bekommen hätten. Ja. Und die Verheißungen, die wir in der Schrift haben und noch ausstehen, weil sie zukünftig sind, dürfen wir ja im Glauben absolut für sicher und wirklich annehmen. Ja. Auch für unser Leben, die Verheißungen. Ja. Wir können das auch noch folgendermaßen ausdrücken. Der Glaube bringt die Zukunft in unsere Gegenwart. Klar, weil unser Wandel ist im Himmel. Und Jesus Christus wird kommen. Also der Glaube bringt die Zukunft in unsere Gegenwart und macht das Unsichtbare für den Glaubenden sichtbar. Auch wenn wir noch nicht in der Ewigkeit sind, aber wir wissen, dass das, was in der Bibel steht, alles wirklich wird. Ja. Und so war es auch bei Gideon. Denn obwohl die Schlacht noch nicht einmal begonnen hatte, hatte Israel durch die Zusage Gottes bereits gewonnen. Gut, jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt, und zwar, Gott schenkt den Sieg aus seiner Kraft. Und das letzte Zeichen für Gideon lesen wir nun in den folgenden Versen. Wenn du dich aber davon fürchtest, hinabzusteigen, dann geh mit deinem Diener Bura bis zum Lager hinab. Also, Gott hat sogar ihm einen Gefährten auf die Seite gelegt, ja. Versteht ihr? Er musste nicht mal alleine gehen. Du wirst hören, was man dort redet. Dann werden deine Hände stark werden und du wirst in das Lager hinabziehen. Gideon ging also mit seinem Diener Bura bis unmittelbar an die Krieger im Lager heran. Midian und Amalek und die Leute des Ostens waren in die Ebene eingefallen, zahlreich wie Heuschrecken, und ihre Kamele waren zahllos wie der Sand am Meer des Ufers. Ja, also da sieht man, der Feind kann zahllos sein, ja, mächtig, aber auf unserer Seite ist der Sieg, ja. Und dann, als Gideon ankam, erzählte gerade einer dem anderen einen Traum. Er sagte, hör zu, ich hatte einen Traum. Siehe, ein Laib Gerstenbrot rollte im Lager Midians hin und her, gelangte bis zum Zelt und stieß dagegen, sodass es umfiel. Er stülpte es nach oben um und so lag das Zelt da. Und der andere antwortete, das bedeutet nichts anderes als das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes des Joasch. Gott hat Midian und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Also in diesen Versen geht Gott nochmals auf Gideon ein. Gott sagt Gideon, geh ins Lager. Und Gott fügt noch hinzu, wenn du Angst hast, dann geh mit deinem Diener zum Lager der Midianiter. Und höre dir an, was sie reden. Dann, das wird dir Mut geben. Und das, was sie hörten, war eben ein Traum, den eine Midianiter bekommen hatte und diesen einem Kameraden erzählte. Es ging in diesem Traum um ein Gerstenbrot, das in ihr Lager rollte und alles durcheinander brachte. Und die Antwort seines Kameraden, das kann nur Gideon sein. Gott hat ihm den Sieg über uns gegeben. Und für Gideon war nun alles klar. Es gab also keine Zweifel mehr. Er war nun fest davon überzeugt, dass Gott ihm mit seinen 300 Männern den Sieg geben wird. Und es ist interessant, ja, dass Gott im Alten Testament oft durch Träume sprach. Auch im Neuen Testament haben wir solche Fälle. Sogar in der Zukunft wird dies so sein, vor allem wenn es um heilsgeschichtliche Ereignisse geht. Ja? Und Paulus drückt dies ja bei Pfingsten folgendermaßen aus. In den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Und dies bezieht ja Petrus auf Joel, Kapitel 3, 1 bis 5. Und Petrus bezeugt, dass sich bei Pfingsten sich diese wunderbare Verheißung sich zu einem Teil, einem kleinen Teil erfüllt hatte. Und diese Prophezeiungen wird sich dann vollumfänglich erfüllen, auch wenn Israel sich als Nation bekehren wird. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Träume auch trügerisch sein können. Und auch im Alten Testament gibt es Beispiele von Träumen, die eben voll daneben gegangen sind. Und wisst ihr, für uns ist es wichtig, dass wir uns am Wort Gottes orientieren und uns daran, danach richten, nicht nach Träumen, ja. Versteht ihr? Wir haben doch die ganze Bibel zur Verfügung. Und natürlich auch durch das Gebet, dass wir uns nach dem Gebet richten. Das Wort Gottes und das Gebet führen uns und erziehen uns dahin, dass wir ein Geschick oder auch eine Sensibilität bekommen, um die Umstände richtig einzuschätzen. Und es ist ganz wichtig, ja, weil in unseren 40 Jahren Missionsdienst hatten wir keine Träume. Ich mag mich erinnern, einmal hat unser Sohn nachts um 12 Uhr, als er ganz klein war, hat er immer aufgeschreckt und hat geschrien, ja. Das war in Montevideo gewesen. Und bis ich dann einfach praktisch die Geduld verloren habe und mit ihm gebetet habe, die Hand aufgelegt habe und dann war das vorbei. Ja. Und wir hatten Ruhe. Und das kann schon passieren, ja. Aber wir wurden immer durch die Umstände geleitet, ja, durch die Umstände. Und wir sind so dankbar, dass wir diese Sensibilität hatten. Ich mag mich auch erinnern, in Brasilien, da kam ein Ehepaar, die wollten nach Bolivien in die Kinderarbeit und das kam anhand eines Traumes, kamen die zu uns. Ja, weil Gott sie gerufen hat, die Kinder hätten da über dem Ozean ihnen zugewunken, ja. Und dieses Ehepaar blieb 2-3 Monate und dann gingen sie wieder zurück. Ja, warum? Weil die Wirklichkeit eine andere war, als dass sie sich vorgestellt haben. Ja. Und das ist eben wichtig. Darum, das Wort Gottes soll unsere Grundlage sein. Nun, als Gideon den Traum und die Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief, Los, der Herr gibt die Midianiter in eure Gewalt. Als Gideon Gottes Wille durch das Erzählen dieses Traumes erfuhr, betet er Gott an. Und daraufhin schritt er zur Tat. Gideon war so überwältigt von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass er Gott alleine die Ehre gab. Und wisst ihr, eine ähnliche Situation haben wir bei Josua, als er vor Jericho stand, einer gewaltigen Festung. Da begegnete ihm der Herr, um ihn zu ermutigen. Als Josua merkte, dass er in der Gegenwart Gottes stand, da fiel er auf sein Angesicht zur Erde und betete an. Und wisst ihr, immer fallen die Leute, die Gott anbeten, auf ihr Angesicht. Ja. Vor vielen Jahren war ich mit Reinhold in einem Steinbruch, wo ich die Spiritisten zugeschaut habe, einem Ubanda-Kult, und die haben auch die Leute gesegnet und angerührt und die fielen alle nach hinten. Ja? Und viele Jahre später hat sich dieses nach hinten fallen auch in den charismatischen Gemeinden ausgebreitet. Aber vorher sahen wir es bei den Spiritisten, ja. Also wenn jemand nach hinten fällt, ist es eigentlich eher Gericht. Und wenn einer nach vorne geht, dann ist es Anbetung, ja. Von der Bibel her gesehen, ja. Nun, eben, es ist ermutigend, wie Gott mit diesen Menschen sein Ziel erreichte und deren Glaube belohnte er. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt Folgendes: Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist es unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Wir sehen hier, dass es ohne Glauben nicht geht. Ja. Wir müssen uns darüber klar sein, dass die besten Werke, die wir tun können, den Glauben an den Herrn nicht ersetzen können. Ja. Glaube bedeutet, dem Herrn zu vertrauen, sich auf ihn zu verlassen, ihn suchen und ihn bitten. Ja. Das ist Glaube. Es bedeutet aber auch zu glauben, dass Gott keine Fehler macht, auch wenn es manchmal in unserem Leben durch Täler geht. Auch das kann passieren. Ja? Jetzt wollen wir noch zum Schluss folgende Verse lesen. Ja? Da heißt es dann weiter: Er teilte seine 300 Soldaten in drei Gruppen und gab jedem Mann ein Signalhorn und einen Krug mit einer Fackel darin. Stellt euch rings um das ganze Heerlager auf, befahl er, und achtet genau auf das, was ich tue. Wenn ich mit meinen Leuten zu den Wachposten komme, blasen wir die Hörner. Sobald ihr das hört, tut ihr das Gleiche und schreit laut: Bekämpfe für den Herrn und für Gideon. Also der Herr gab Gideon Weisheit, das Heer vorzubereiten. Wir sehen in diesen Versen, wie nun zielstrebig Gideon vorwärts gegangen ist. Die Begegnung mit dem Herrn hat sein Vertrauen gestärkt und sie machten aus Gideon einen neuen Menschen. Wisst ihr? Das ist gewaltig, ja. Als Gideon in das Lager zurückkehrte, war er ein anderer. Er flößte den anderen Mut ein, war ihnen in dieser Situation ein Vorbild, ja? Und er sagte etwas sehr Wichtiges: Der Herr hat das Heerlager der Midianiter in eure Hand gegeben. Er glaubte an den Sieg, auch wenn die Schlacht noch gar nicht geschlagen war. Er glaubte an die Zusage Gottes und so vollbringt er das Unmögliche. Versteht ihr? Und das sollte auch in unserem Leben so sein. Wisst ihr übrigens, ich habe da noch ein Bild hier. Und dieser Schnorr von Karolsfeld, das kennt ihr alle, dieses Buch, ja, der hat das sehr gut hier gemalt, ja. Anders könnte man sich das gar nicht besser vorstellen, ja. Also, er war bereit, mit wenigen Männern diese Schlacht zu gewinnen. Und alle wissen, wie Gideon vorging. Ja? Jeder Mann bekam eine Posaune, einen Krug um zu zerbrechen, und eine Fackel. Und mit diesen Waffen in ihren Händen umstellten sie das feindliche Lager und sie griffen nun an und die 300 Männer folgten nun ihrem Anführer Gideon. Ja. Nun, aber wisst ihr, Gideon, bis es so weit war, hatte einen langen Weg zurückgelegt. Versteht ihr? Bis es so weit war. Bis er ein Vorbild sein konnte für sein Volk. Und wo hat sein Weg angefangen? Also nicht auf der Höhe. Ja. Joas Sohn Gideon war gerade dabei, in der Weinkelter Weizen zu dreschen, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Ja. Das war die Situation, in der er sich befand. Angst, ja, Unsicherheit, Versklavung, so sah es aus. Und so begann Gott mit ihm. Versteht ihr das? Und jetzt nach diesem ganzen Weg, den er zurückgelegt hatte, hören wir nun keine Zweifel mehr oder Fragen, wozu und warum und wofür. Ja, ob wir öfters haben. Und er suchte keine Zeichen mehr, sondern er gab seinen Männern den Befehl zum Angriff. Er vertraute nun, dass Gott ihnen den Sieg geben würde. Und was können wir daraus lernen? Wisst ihr, was können wir daraus lernen? Ganz persönlich, ja. Und zwar eine ganz wichtige geistliche Wahrheit. Und die können wir alle mit nach Hause nehmen. Es gibt nichts Einfacheres als das. Durch den Glauben an Jesus Christus kann jeder Mensch verändert werden. Keiner muss so bleiben, wie er ist. Versteht ihr das? Keiner. Keiner. Ihr müsst mal vorstellen, wie Gott mit Gideon angefangen hat. Einem kleinen, verschüchterten, verängstigten Mann. Ja. Und mit Gott, mit Geduld und Barmherzigkeit auf die Ängste von Gideon eingegangen ist. Ja. Also, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns ihm übergeben haben, dann müssen wir keine Angst haben. Er verändert uns. Ja. Dass unser Leben immer mehr unsere Stellung näher kommt. Und wie wunderbar drückt das dieser Vers aus, viel mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Versteht ihr? Und es ist auch in unserem Leben, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, auch wenn es manchmal nicht immer aussieht. Und dies soll die Realität unseres Lebens sein. Und denken wir an Petrus. Als Jesus Petrus begegnete, da hieß er noch Simon. Jesus gab ihm einen anderen Namen. Petrus oder Stein oder Fels, ja? Stein oder Fels. Und von nun an sollst du Petrus heißen. Und das war der Plan Gottes. Gott veränderte das Leben von Petrus so, dass er zu einem wichtigen Apostel wurde. Von einem Fischer zu einem Menschenfischer. Versteht ihr? Und ist es nicht ermutigend auch für unser Leben? Aus Gideon, einem Zweifler, machte Gott einen General. Ja, und aus uns? Versteht ihr? Auch aus uns macht er etwas Wunderbares. Das dürfen wir nicht weglassen, ja? Immer wieder vor Augen führen. Und wo liegt das Geheimnis? Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur zerbrechliche Gefäße, ja? Wie Gideon. Denn es soll deutlich werden, ja? Und jetzt kommt der Punkt, ja? Dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst, versteht ihr? Wir sind zerbrechliche Gefäße, so wie Gideon. Aber die überragende Kraft kommt nicht aus uns, sondern kommt durch den Heiligen Geist in unserem Leben, ja. Es geht also nicht um die zerbrechlichen Gefäße, sondern es geht um den Inhalt. Es geht um die Kraft Gottes, die in uns wohnt. Und er gibt uns Kraft, sein Werk zu tun. Und das Wissen, dass es seine Kraft ist, und nicht die unsere bewahrt uns vor Stolz und soll uns so motivieren, dass wir täglich mit seinem Sieg rechnen. Ja, das ist der Unterschied. Gott gebraucht Menschen wie dich und mich. Er gebraucht Gideons, die für ihn da sind. Und mit ihnen kommt er zu seinem Ziel. Ja? Nicht mit Helden. Mit ihnen. Aus einer kleinen Kraft kann Gott Großes tun. Und dies bedeutet, aus einer kleinen Kraft, das sind wir alle mit einbegriffen. Ja. Wir sind alle klein, unscheinbar, begrenzt, mit Fehlern. Aber Gott kann Großes tun. In unserem Leben, ja. So wie bei Gideon. Und das sollten wir mit hineinnehmen, ja. Und die Frage ist ja nun, sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen? Das ist die Frage. Versteht ihr? Alles ist da. Die ganze Grundlage ist da. Es liegt an uns, ob wir auf dieses Angebot eingehen. Wir können manchmal an uns selber zweifeln und nicht immer seine Pläne verstehen. Ja. Das ist klar. Das passiert, ja. Auch in unseren 45 Jahre Missionsarbeit gab es Dinge, die wir nicht immer verstanden haben. Versteht ihr? Aber Gott hat uns immer durchgeführt durch die Tiefen, ja. Und wir wussten, dass wir immer in Gottes Hände sind. Ja. Eben, wir können manchmal uns selber zweifeln und nicht immer seine Pläne verstehen, aber was wir können, ist seinen Verheißungen glauben und auf seine Zusagen vertrauen. Das können wir, versteht ihr? Jeden Tag neu. Denn der Glaube daran, dass Gott immer kann, auch über unsere Grenzen hinaus, lässt uns in seinem Sieg leben. Und wisst ihr, wenn wir das begriffen haben, ein wenig in unserem Leben, dann werden wir mit Gott Wunder erleben, ja. So wie es Gideon erlebt hat. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir, wenn wir Gideon sehen, dann staunen wir immer wieder, Herr, wie du mit ihm zum Ziel gekommen bist. Ja, wir staunen über die Geduld, die du hattest. Ja. Manchmal kommt uns vor, als Gideon fast unverschämt geworden ist Gott gegenüber. Und dennoch, du gingst auf seine Schwachheiten ein. Herr, das macht uns so getrost. Denn auch du kennst uns. Und auch wir können mit unseren Fragen und unseren Ängsten zu dir kommen. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wissen, wir sind zwar zerbrechliche Gefäße, ja, unscheinbare Gefäße. Aber wir wissen auch, dass in diesen Gefäßen deine Kraft wohnt. Ja. Dein Heiliger Geist ist in unserem Leben. Und mit dir dürfen wir Siege erringen, Herr. Und wir wollen dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Amen.